Im Winter sehen die Menschen einander normalerweise kaum noch im Freien, rücken aber zu Hause, wo immer das ist, näher zusammen als im Sommer. Weihnachten findet das Leben normalerweise überwiegend drinnen statt. Umso deutlicher tritt wieder die Innenwelt hervor. Wer liest, weiß, wie sehr ein guter Roman diese inneren Räume jederzeit weiten kann. Denn durch Lesen geraten wir in das Leben anderer Menschen, tauchen ein, beginnen Fremdes zu verstehen. Und das kann uns verändern. Weihnachten ist insofern die beste Ausrede für innere Abenteuer und neue Erfahrungen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, mit neuem Lesestoff hier im Osten in Frankfurt am Main. Herzlich willkommen auch Sie zu Hause oder wann auch immer in unserer Dreisat- oder ZDF-Mediathek. Die Jahreszeiten mögen zuweilen etwas irritierend sein. Im Moment ist Frühsommer hier draußen, aber wir bleiben verlässlich und sprechen wie gewohnt über 4 neue Romane. Außerdem stellt jeder von uns Ihnen einen Lieblingstipp vor und das ist mein Team. Katrin Schumacher, Literaturkritikerin, Redaktionsleiterin bei MDR Kultur, zuständig für Literatur, Film und Bühne. Sandra Kegel, Germanistin, Romanistin und Redakteurin für Literatur und literarisches Leben im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und Barbara Finken, Professorin für allgemeine Literaturwissenschaft und romanische Philologie an der Universität München. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Und wir beginnen mit einer Autorin, die viele von Ihnen wahrscheinlich schon bereits für sich entdeckt haben, Elizabeth Stroud. 2 ihrer Bücher wurden verfilmt, Blick aufs Meer, das war ein Bestseller, und Oliver Kittredge, für den erhielt sie den Pulitzerpreis, auch verfilmt worden. Für mich, und so viel Aufrichtigkeit muss sein an der Stelle, ist das eine Neuentdeckung. Ihr jüngster Roman, Alles ist möglich, bei Hansa erschienen, ist mein erster Stroud, in dessen Mittelpunkt im Grunde genommen eine Kleinstadt steht oder besser die vielfach verwobenen Geschichten der Bewohner dieser Kleinstadt. Ein Roman, der im Grunde genommen aus lauter einzelnen Erzählungen entsteht, die aber ihre Tiefe unter anderem dadurch bekommen und ihre Brisanz, dass sie miteinander verwoben sind und eben tatsächlich einen Roman machen. Was mich zur ersten Frage an Sie alle führt, das Genre kennt man ja, also Kurzgeschichten, die irgendwie miteinander verwoben sind. Ist das schwer zu lesen? Ist das schwerer zu lesen als ein Roman?
Oh, das ist, glaube ich, gar keine Kategorie, ob das schwerer zu lesen ist oder nicht. Also mir zumindest ist es überhaupt nicht.
Ich frage so als 0815-User, das erste Mal was liest von ihr.
Nein, also ich finde das ganz, ganz fantastisch, ehrlich gesagt, zu lesen, weil man mit jeder neuen Erzählung einen ganz neuen Ansatz bekommt, eine ganz neue Familie, Figur, Situation, auch Jahreszeit oder Jahr wird in den Blick genommen und dann tauchen eben aus den anderen Erzählungen ja Figuren wieder auf und so webt sie ein Netz, ein ganz, wie ich finde, feinsinniges Netz, und das ist ja ein Verfahren, das sie schon häufiger angewandt hat, eben auch in dem erwähnten Olive Kitteridge Buch, ja. Da das eben auch aus dieser sorgsam verknüpften Erzählweise entsteht. Ich finde das ganz großartige Lektüre.
Und es ist auch was sehr Heutiges. Also tausende Serien funktionieren so, dass es sowas wie ein Geflecht gibt, ein sehr demokratisches Erzählen. Also Differenzen von Haupt- und Nebenfiguren heben sich auf und jeder in diesen neuen Stories kriegt seinen eigenen Platz gewissermaßen.
Ja, wobei Serien haben ja so einen Hauptplot in der Regel. Also es gibt ja so einen Long-Term-Plot.
Also es gibt einen Kern gewissermaßen. Es gibt einen Kern. Aber den könnte man tatsächlich darin finden, denke ich, dass da jeder seinen Platz bekommt und jede Geschichte gleichwertig wird. Also jeder wird erzählt. Margaret Atwood hat mal gesagt, in the end we all get stories. We all are stories. Ja, wir werden alle Geschichten. So, also es ist was sehr, sehr Tröstliches und sehr Humanes und auch Demokratisches, was da erzählt wird durch dieses Buch.
Ich finde auch, dass es wunderbar erzählt ist und dass dadurch dass es wie so ein Puzzle ist, dass man von verschiedenen Seiten beleuchtet, dass es viel perspektivisch ist, dass die Leute in verschiedenen Situationen aus verschiedenen Blickwinkeln gezeigt werden und dadurch die Geschichte eine Tiefe kriegt, die man, und eine Vielperspektivität, die wirklich meisterhaft gemacht ist, denke ich.
Da schon deutlich geworden ist, dass wir nicht den ganzen Roman verfilmen konnten, ohne eine kleine Miniserie zu machen, haben wir uns eine Geschichte rausgesucht, also aus Elizabeth Stroud, Alles ist möglich.
Charlie McCauley ist ein gestandener älterer Mann und einer, der ziemlich kaputt ist, wenn man näher hinschaut. Seine Erinnerungen an den Vietnamkrieg verfolgen ihn. Er hat ein ordentliches Trauma, ignoriert es aber beharrlich. Das Veteranentreffen hat er nur ein einziges Mal besucht. Seine Gattin Marilyn kann er kaum ertragen. Ihre weinerliche Art und ihr ständiges Lamentieren gehen ihm unendlich auf die Nerven. Auch den Rest der Menschheit verabscheut er.
Unterm Strich waren die Menschen nichts anderes als Ratten. Huschende, trappelnde Ratten, die Müll fraßen, sich paarten und zwischen Ziegelscherben ihr Nest bauten.
Einen einzigen Lichtblick gibt es in seinem Leben. Tracy heißt sie und ist Prostituierte. Seit Monaten treffen sie sich in billigen Hotelzimmern. Und aus einem zunächst rein geschäftlichen Arrangement ist irgendwie Liebe geworden. Tracy verlangt für ihre Dienste längst kein Geld mehr. Doch das heutige Treffen hat für Charlie mit einem Mal einen anderen Beigeschmack.
Er wusste es auf Anhieb. Seine Witterung war schon früh geschult worden und dieser Instinkt, ein Spürsinn für nahendes Unheil, hatte ihn seither nie verlassen.
Tracy ist nicht gekommen, um mit ihm ins Bett zu gehen. Sie ist in einer Zwangslage und benötigt Geld für ihren drogenabhängigen Sohn. $10,000, keine Kleinigkeit für Charlie. Noch dazu muss er an das Geld seiner Ehefrau Marilyn. Sie brechen auf, um einen Bankautomat zu suchen.
Er vergewisserte sich nur einmal mit einem Blick in den Rückspiegel, dass sie ihm folgte. Sie hatte die Unterlippe zwischen die Zähne geklemmt. Eine so vertraute Geste, dass er sich hütete, nochmals in den Spiegel zu schauen.
Charlie hebt die $10,000 ab und weiß, dass dies das Ende ihrer Liebe bedeutet. Er gibt ihr das Geld und droht, sie kalt zu machen, sollte er jemals wieder etwas von ihr hören. Charlie McCauley wartet auf den Schmerz, der mit leichter Verspätung einsetzen wird. Er weiß, dass sein Leben von nun an ein anderes sein wird. Ein Leben ohne Tracy, ohne Marilyn und ohne Vergebung.
Ja, manchmal hilft's ja, wenn man ein bisschen vergleicht. Also mir ist beim Lesen immer wieder der Vergleich mit Carson McCullers gekommen. Und ich weiß nicht, ist das eine Kategorie zu hoch? Sehen Sie das ähnlich? Also ich war total begeistert von dem Buch.
Also die Härte ist auf jeden Fall eine ähnliche, muss ich sagen. Es sind keine netten Kleinstadtgeschichten, die da ausgepackt werden, sondern es sind wirklich triste, ganz triste Geschichten.
Die und böse Sätze.
Böse Sätze und wenig Lichtblicke. Also es gibt, wahrscheinlich geht es Ihnen auch so, irgendwann kristallisiert sich so eine Lieblingsfigur raus. Ich glaube, die einzige Figur, die für mich noch so was irgendwie Helles hatte, ist eine 70-Jährige, die irgendwann denkt, sie muss jetzt ihren Mann verlassen.
Mississippi Mary.
Und geht nach Italien.
Die nach Italien geht und mit einem sehr viel jüngeren Mann zusammenlebt und mit ihrem...
Mit einem gelben Bikini.
Wahnsinn.
Im Unterschied zu dem Einteiler, den ihre Tochter da
genau. Die sie besucht, um wiederum die verlorene Mutter wiederzufinden. Also es ist schon hart, was sie schreibt.
Ich musste an Flannery O'Connor denken.
Genau,
ja, ich auch.
Ja, auch Vergleiche, vor allem in der Härte. Das Besondere ist an dieser Mutter, die nach Italien auswandert und damit ihre Familie zurücklässt, was ihr die Töchter ja nicht verzeihen, um mit einem jüngeren Mann zusammenzuleben, dass sie diese Kleinstadt, dieses Milieu, das sonst so im Zentrum dieser Geschichten steht, verlässt. Es gibt noch eine andere, Lucy Barton, eine Schriftstellerin, die wir auch schon aus einem anderen Roman von Elizabeth Stroud kennen und die jetzt zurückkehrt. Und das ist ganz interessant, weil über diese beiden
beiden Figuren eine Innen- und eine Außenperspektive gezeigt wird. Ja, also die,
weil die kommt aus New York ja wieder in diese Stadt zurück.
Zurück in diese Stadt und ist einerseits aus, also hinausgewachsen über das, glaubt sie zumindest, was ihr dort widerfahren ist, wie ihren Geschwistern auch. Also jeder in diesem Roman schleppt eigentlich seine Vergangenheit und die Traumata und die Verletzungen damit herum. Und sie kommen eigentlich nicht darüber hinweg. Auch unser Veteran wird ja dann auch noch von zu Hause rausfliegen, wie wir in einer anderen Geschichte dann lesen werden. Und das Interessante finde ich aber die Sprache von Elizabeth Stroud, die nämlich was ganz Leichtes hat. Ja? Und das ist so ein Widerspruch, daran reibt sich eigentlich diese Prosa.
Eine,
ja?
Eine helle aber Sprache. Eigentlich eine ist helle das eine helle Sprache. Sprache, aber eigentlich ist das ja ein unheimlich optimistisches Buch. Anything is Possible ist ja eigentlich the American Dream, right? Anything
das halte ich ja für reine Ironie.
Denn spielt es ja in den, ja, natürlich ist das Ironie, denn spielt es ja in den Flyover Countries, ja, wo von dem Dream nichts mehr übrig geblieben ist. Ja? Und alle diese, und alle sich in dieser Stadt ja auch auf die in den übelsten Klassen kämpfen, in übelsten Männer-Frauen-Kämpfen zerfleischen. Das sind ja wirklich sehr traumatische. Außerdem ist Amerika immer im Krieg. Aber trotzdem erzählt sie ja nur Liebesgeschichten. Das sind ja alle, diese Geschichte, die wir eben gesehen haben.
Aber gescheiterte Liebesgeschichte,
nein, oder? Nein, ich finde, das ist eine wunderschöne, sublime Liebesgeste, dass er ihr das Geld gibt, damit sie ihren Sohn rettet. Und in dem Moment muss er sie auch loslassen.
Wobei die Ahnung, die wir haben, ist, dass das keine wirkliche Rettung ist.
Nein, das weiß er ja auch. Er sagt ja, du wirst noch mehr Geld brauchen, aber ich gebe dir das Geld. Jetzt, das ist viel Geld, 10.000. Und er nimmt es von seiner Frau und weiß, dass das das Ende ist. Aber dann heiratet er doch Fatty Patty. Und dann ist doch die große Liebe der Fatty Patty, wird denn doch wahr. Und genauso, ich finde, das Buch ist eigentlich ein Hauch kitschig, weil es in der ganzen Härte eigentlich diese Liebe sowohl zu Gott, es fängt ja mit dieser Geschichte an, wo er glaubt, also wo der Mann, dessen Farm abgebrannt wird, der das auch nie einem nachträgt, ja, der also wirklich das beste Herz hat, das man sich vorstellen kann, ja, und glaubt, dass er versteht, was wichtig ist. Und eigentlich sind das ja alles Geschichten, wo die Leute das, was ihnen wichtig ist und wo sie eigentlich ausbrechen aus diesen zerstörerischen... Ausbrechen ist viel zu empathisch
können
gesagt.
Können sie nicht eigentlich.
Nee, genau, es ist ja eben dieses,
aber trotzdem,
das Unvermögen auszubrechen, das Unvermögen
ein Leben
zu halten.
Nein, das finde ich nicht.
Der Mann aus der ersten Geschichte, der dann als Hausmeister sein Leben verbringt,
ja, aber,
weil er, weil
die
Farm abgebrannt ist und er trotzdem den Kontakt aufrecht hält zu dem Jungen, dessen Vater wahrscheinlich diese Farm abgebrannt hat. Und gleichzeitig sagt er aber, ich möchte eigentlich gar nicht unbedingt mit ihm weiter Kontakt haben und tut es trotzdem. Ja. Also diese ganze Ambivalenz, deswegen, also sowas wie Rührseligkeit oder so, sehe ich überhaupt nicht.
Nein, aber das sind doch alles gelungene Liebesgeschichten.
Es sind nie, ich meine, das ist positiv. Sind nie die ersten Lieben. Also es sind nie die ersten Lieben, die gehen alle in die Brüche. Also die gehen alle kaputt. Es sind Ersatzlieben, die dann passieren, die auch irgendwie einen Geschmack haben.
Und zu Wallen Ahrmanns werden noch nicht die letzten.
Und es sind diese familiären Verstrickungen. Also mir sind die viel eher in Erinnerung auch, diese Geschwister-Konfrontationen, diese Eltern-Kinder-Problematik. Das finde ich, steht viel mehr
das
eigentlich im Vordergrund als
Eltern,
die Liebesgeschichte. Eltern-Kinder.
Insbesondere Mütter-Töchter.
Genau. Und die nächste Generation, die vor allem dann schon quasi Glück hat, wenn sie nicht dieselben letztlich Verbrechen wie ihre Eltern begehen. Ja? Ja. Und das ist schon viel. Also not to suffer, das ist schon sozusagen, da hat man schon viel erreicht.
Stimmt.
Ich habe zum Abschluss noch das kleine Weihnachtszitat aus dem Buch. Zur Verlogenheit der heilen Welt in den Kaufhausfenstern, schreibt sie. Zu Weihnachten. Relativ passend. Daumen hoch, Daumen runter zu Elizabeth Stroud.
Hart, aber ja.
Unbedingt. Toll. Schön, aber ja.
Und also viermal.
Ja. Alles ist möglich.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen beim Lesen geht oder Ihnen beim Lesen geht. Mir geht es so, dass mich ein gutes Buch, in das ich richtig eintauchen kann, das gehört übrigens zu diesen guten Büchern, würde ich sagen, dass mich das zumindest beim Lesen verändert. Und manchmal dauert es ja auch noch eine ganze Zeit danach, dass das Buch nachklingt und irgendwas mit einem macht, also nachhaltig einen verändert. Und was passiert in dieser Zeit? Damit hat unter anderem der Buchtipp von Katrin Schumacher zu tun.
Wer viel liest, braucht manchmal auch ein Buch, das einem erzählt, was man da eigentlich macht. Zumindest geht's mir so. Während des Lesens verwandeln wir uns, sagt die österreichische Künstlerin und Schriftstellerin Theresa Präauer. In ihren Büchern wimmelt es schon immer von Formen des Übergangs zwischen Tier- und Menschenwelt. In ihrem letzten Roman hat sie einen Mann ganz buchstäblich zum Affen gemacht. Und hier hat sie einen herrlich unordentlichen Essay geschrieben, der das Tierwerden umkreist. Werde ich zum Tier, wenn ich lese? Nein, aber wer liest, ist stets in Gefahr, vom Untier des Textes gefressen zu werden. Tierwerden erzählt von einer Verwandlung, die immer sein kann, wenn wir lesen. Dieser diffuse Zustand, in dem ich nicht mehr Herrin eines Textes bin, in dem ein Buch mich verändert. 100 Seiten literaturphilosophischer Gedankenstrom. Von Ovid zu Kafka zu Derrida und zurück und von rumänischen Tanzbären zu Toni Erdmann. Theresa Präauer führt in einen wuchernden Wald, in dem Tiere und Texte hausen. Eine Anleitung fürs wilde Lesen.
Auch unser zweites Buch ist von einer bekannten englischsprachigen Autorin geschrieben. Sie ist Schottin, geboren in Dundee, zählt zu den wichtigsten zeitgenössischen Autorinnen und Autoren Englands. A.L. Kennedy, das ist ihr neuester Roman, bei Hansa erschienen, Süßer Ernst. Die männliche Hauptfigur ist ein Regierungsbeamter, Katrin Schumacher. Der Roman erschien also 2016 im Brexit-Jahr. Kann man aus diesem Buch, über das wir gleich ja noch im Detail sprechen, was über England lernen?
Also A.L. Kennedy erstmal ist Schottin und sie ist absolute Brexit-Gegnerin, was sie immer wieder betont in Interviews, auch mit sehr nun ja witzigen, harten Worten. Also für sie sind die englischen Regierenden einen Haufen Narzissten, die besser auf dem Spielplatz sich eine Schaufel ins Gesicht schlagen sollten, als irgendwie Politik machen. Und man kriegt schon ein bisschen was davon erzählt, auch in ihrem Roman. Also etwa das, all dieses Regierungsmilieu, was sie da beschreibt, das sind alles alte weiße Männer, die denken, sie lenken die Welt, was sie natürlich nicht tun, weil was lenkt die Welt? Also Leidenschaft, Affekte, Chaos etc. Und ich denke, A.L. Kennedy würde auch sagen, der Brexit ist ein Unfall, aus dem man nicht mehr zurück kann. Und das hat was mit dem Regierungsmilieu zu tun.
Dann schauen wir uns mal an, worum es in Süßer Ernst geht.
John ist höherer Regierungsbeamter. In dieser Funktion muss er sich täglich moralisch verbiegen. Seine Ehe ist nach 20 Jahren gescheitert. John zweifelt an sich. Er sucht nach etwas Echtem, nach tiefen Gefühlen. John schreibt Liebesbriefe im Auftrag einsamer Frauen.
Handgeschriebene Briefe nach den Bedürfnissen der anspruchsvollen Frau. Maßgeschneiderter Service, Zuneigungsbekundungen und Respekt.
Schreibend schenkt John Frauen die Illusion, es gäbe irgendwo jemanden, der sie zärtlich liebt. Eine seiner Kundinnen ist Meg. Auch Meg sehnt sich nach einer starken Liebe. Und sie hätte sie bitter nötig. Meg kämpft gegen ihre Sucht. Sie ist trockene Alkoholikerin. Johns Briefe geben ihr Hoffnung. Sie schreibt ihm zurück und sie möchte den Autor der Briefe kennenlernen. Meg spürt ihn auf, als er sein Postfach leert. Sie erkennt ihn sofort, den Mann mit Briefen in der Hand. Sie nimmt allen Mut zusammen und spricht ihn an. Ihre Direktheit verwirrt ihn. Andererseits ist er neugierig. Sie verabreden ein Treffen an einem anderen Tag, einem anderen Ort.
Mich sehr gefreut.
Doch als es endlich soweit ist, steht er unter Druck. Er wird verdächtigt, ein Whistleblower zu sein. John ist übel, kotzübel. Längst ahnt er. Er wird es nicht schaffen zum Date. Er denkt an Meg. Verpasst er gerade seine Chance auf ein echtes Gefühl, auf ein eigenes Leben? Meg wartet den ganzen Nachmittag, geplagt von Selbstzweifeln. Er meldet sich bei ihr, vertröstet sie auf später, immer wieder. Liegt es vielleicht an ihr? Hat sie die Liebe nicht verdient? Und dann ist es die Tochter, die John aufhält.
Papa!
Rebecca hat furchtbaren Liebeskummer. Er muss sie trösten, will ein guter Vater sein. Immer will er es allen recht machen und verliert sich darüber selbst. John verzweifelt an sich.
Ich habe alles verpasst. Ich glaube, ich habe mein Leben verpasst.
Es ist kurz vor Mitternacht, als sie sich doch noch treffen. Zwei angeschlagene, gebrochene Seelen.
Und sie schweigen und sagen nicht, was sie glauben, wie Liebe am Ende sein könnte. Vielleicht haben sie Angst. Die Liebe könnte zuhören und ihnen widersprechen.
Auf dem Buchcover sieht man Tageszeiten. Das hat einen Grund. Das Buch fängt um 6.42 Uhr an und endet 24 Stunden später um 6.42 Uhr. Da muss man, ich denke, das geht gar nicht anders und das ist gewollt, da muss man natürlich an Ulysses denken. Ein Tag in Dublin, das ist ein Tag in London. Da gibt es gewisse Ähnlichkeiten, aber auch Unterschiede. Offensichtlich hat sie sich an dieser Vorlage ein bisschen abgearbeitet, scheint mir jedenfalls. Ist das gelungen? Also an Joyce meine ich als Vorlage.
Also man kann ja auch sagen, das ist die Zeit der Tragödie, ne? 24 Stunden, Einheit von Zeit und Raum.
Ein Sonnenumlauf.
Das ist ja genau die Zeit der Tragödie. Und hier wird ja zwar eine Tragödie erzählt, aber doch nicht nur eine Tragödie. Ja, hier kippt die Tragödie ja vielleicht doch in die Komödie. Es bleibt sozusagen auf dem Zenit stehen und man weiß nicht genau, man hat das Gefühl, dass es ja doch in einen glücklichen Ausgang, jedenfalls zeitweise, geht. Ja, und ich habe das eher als eine, also nicht direkt als eine Ulysses-Replik gelesen, sondern eher als diese Tragödie, die auf dem Kipppunkt stehen bleibt und wo unheimlich viele andere Bilder noch eingestreut sind. Ja, als glückliche Städtebilder, also über Kindness.
Ja. Ist das aufgegangen? Also es ist ja so eine Mischung zwischen Reflexion, die teilweise ja sehr analytisch ist, dann ganz assoziative Schleifen, Schimpfwort-Tiraden, Beobachtungen.
Innerer Monolog.
Ja. Also ich hatte manchmal das Gefühl, das fällt ein bisschen auseinander. Also man hat essayistische Passagen, die wechseln dann wieder in Beschimpfungen, in Reflexionen, in Gefühlsausbrüche.
Also ich hatte große Probleme mit dem Roman, weil er so disparat ist und ich glaube, das ist jetzt nicht die bewusste Entscheidung der Autorin, sondern es ist ihr unterlaufen. Natürlich ist bei Elle Kennedy die Latte sehr hoch, ja, und man fragt sich, ob vielleicht ein Lektor da gar nicht mehr ran darf. Ich glaube, dieses Buch hätte ein Lektorat vielleicht nochmal ein Lektoratsgang durchaus ausgehalten, weil er ganz viele ganz tolle Ansätze hat. Mhm. Ja, also diese Sehnsucht zweier Menschen, die beides kaputte Figuren sind, beide verlassen, zurückgestoßen, depressiv, und die nun in einer Slapstick-Situation versuchen, aufeinander zuzugehen und gleichzeitig voreinander wegzulaufen. Ja, das ist ja diese Bewegung, diese Gegenbewegung. Ja,
sie wollen sich treffen
immer an kommt diesem was Tag und immer kommt was dazwischen. Und manchmal fragt man sich dann, ist es ihm vielleicht John auch recht? Ja, also, und gleichzeitig ist es ein Roman über die Topografie Londons. Wir werden durch die Stadt mitgenommen, ja, an die unterschiedlichsten Orte. London Bridge.
Was ja wie bei Joyce ist.
Bei Joyce ist. Dann haben wir aber auch die englische Regierung, die Regierungsarbeit, und zwar die Ministerialbüros, die hier im Zentrum steht. Und die sind so plakativ geraten, die sind so eindimensional. Das sind eben die bösen Politiker. Ja, der Chef, der ein Sadist ist und seine
Helden
hier.
Das stimmt überhaupt nicht. Man sieht, dass das aus der Perspektive dieses betrogenen Ehemannes ist und dass er diese Klischees entwirft. Und man sieht eine Gesellschaft, die auch so zerfällt ist und die ähnlich zerfällt ist wie diese Flyover-States, da dieses total verlassene
Mittelamerika.
Mittelamerika, ja. Und ich finde nicht, dass das Klischee ist. Ich finde, die Klischees werden so gezeigt, als dass dieser betrogene Ehemann das eben projiziert, genau wie die anonyme Alkoholikerin diesen Hass und das auch gleichzeitig weiß, ja, dass praktisch jede dieser klischierten Bilder auch nochmal gebrochen wird durch eine Selbstreflexion. Also deswegen glaube ich nicht, dass ihr das unterlaufen ist. Ich glaube, dass das ganz genauso konstruiert war, wobei ich allerdings zugeben würde, dass obwohl dieses betörenden Duftes von Britishness, was der Roman hat, ja, in allen kleinsten Gesten, also in der Höflichkeit, in dem Hofmachen, in...
Übrigens auch im Fluchen.
Im Fluch, in everything, ja. Also das mir ging es auch so, dass ich fand, mir sind diese 24 Stunden doch oft sehr, sehr, sehr lang geworden.
Ging mir gar nicht so. Nee, muss ich jetzt wirklich sagen. Ich fand dieses intervenierende Erzählen großartig, kunstvoll gestaltet. Wow, allein diese 24 Stunden zu nehmen, eben diese klassische Form, damit schon zu sagen, das hier ist jetzt Kunst, das ist ein Gewebe, das ist etwas, was konstruiert ist. Und dann das so zu füllen, sie nimmt ja auch ihren Anfang um 6.42 Uhr. Was ist das für eine Zeit? Das ist keine klassische Philosophenzeit, das ist keine Nietzschezeit, das ist nicht die schattenlose Mittagszeit.
Dafür kennen wir Nietzsches Zeitplan viel zu wenig.
Das ist irgendwie so eine typische 6.42 Uhr, London steht auf, die mies gelaunte Schulkinder werden aus dem Bett geworfen Zeit, ja. Und da nimmt das Ganze, das ist ja schon hochwitzig, finde ich, da nimmt das Ganze seinen Lauf, ist aber ständig mit Zaudern und Zögern beschäftigt. Also in dieser Stadt, die nicht schläft und die, wo sich zwei Liebende aufeinander zubewegen, kommt es wirklich nie zum Vollzug. Es kommt in diesen 24 Stunden zu wenig eigentlich. Und das finde ich großartig zu lesen. Also es spannt einen auf die Folter.
Es gibt ja so Serien, wo man merkt, okay, da steht jetzt die Lampe, ja, und der wollte jetzt unbedingt einen Weitwinkel nehmen. Das Gefühl habe ich hier beim Lesen auch ständig gehabt. Es gibt zum Beispiel diese vielen Beobachtungen der U-Bahn. Da hat man wirklich das Gefühl, sie ist U-Bahn gefahren, sie hat ein Skizzenbuch gehabt, sie hat aufgeschrieben, was sie in der U-Bahn gesehen hat. Das macht sie übrigens hervorragend. Das sind wirklich ganz tolle Beschreibungen.
Und wo ist dann das Problem?
Das Problem ist, dass es nicht zu den anderen Dingen passt.
Aber das ist doch die Idee. Das sind ja die Texte, die Mac schreibt. Das wird ja am Ende aufgeklärt, wenn wir das jetzt schon mal spoilern dürfen. Ja. Aber von diesem Witz... Wenn das, ich meine, Elle Kennedy ist bekannt für ihren Witz. Das hätte sie, da hätte sie noch viel mehr, also die Ausgangslage ist da.
War das witzig?
Die Ausgangslage ist unheimlich komisch. Aber es wird so beschwert. Es wird beschwert durch eine, wie ich finde, Tragik, der ich nur bedingt folgen kann.
Die beiden Figuren nerven ein bisschen, sagen wir es mal so.
Sie ist ehemalige Wirtschaftsprüferin, die Alkoholikerin ist, die den Jahrestag ihrer Abstinenz jetzt ja feiert. Mhm. Eine der interessantesten Szenen übrigens ist sie, wie sie dann in dem Lokal sitzt vor dem Glas. Das hat mich wirklich umgehauen. Und man denkt, was? Aber dann sitzt sie im Krankenhaus bei einer gynäkologischen Untersuchung. Ja, also auch Trauma.
Damit fängt ihr Tag an.
Er wird von seinem Chef in eine Intrige verwickelt. Ich meine, er wehrt sich dann. Ja.
Darf ich ganz kurz zum Schluss nochmal fragen? Es gibt ja ein Motto. Man strebt in allen Bereichen des Wissens danach, den Gegenstand so zu sehen, wie er an sich wahrhaftig ist. Nur weiß ich auch, dass man so ein Motto nicht passpro toto fürs ganze Buch nehmen kann. Aber das Buch kreist ja immer wieder um dieselben Sachen und versucht sie offensichtlich aus verschiedenen Perspektiven, auch wieder Joyce, zu beschreiben. Schafft sie das eigentlich?
Ich glaube nicht, dass es eins zu eins gemeint ist. Ich glaube, sie ist viel, viel zu schlau, um zu denken, dass man irgendetwas komplett begreifen kann oder wahrhaftig darstellen kann.
Naja, ich glaube, sie versucht eben schon aus dieser Stadt, die Höflichkeit, die Freundlichkeit, das Glück herauszuholen und das in den ganzen Narben. Und das ist ja auch bei diesen beiden Figuren so. Und ich denke schon, dass sie das schafft. Ich würde schon sagen, dass sie das schafft. Bloß die Frage ist jetzt eine der Geduld der Leser. Ich finde, das ist ein ausgezeichnetes Buch. Aber das Interessante an meiner Lektüre war, maybe because I just, it's so English. Und dann diese ewige Selbstverhinderung, Verhältnis und Verhinderung.
Das ist doch herrlich.
Nein, muss mir Nerven.
Aber das gebe ich auch nicht. Aber vielleicht kann man
abschließen. Aber ich würde sagen, das ist toll geschrieben. Wie finden wir es?
Sehr wunderbar. Natürlich.
großartig. Ich bin so hin und her gerissen, aber vielleicht kann man auch mal sagen, dass es gibt so viele Autoren, die 24 Stunden Romane geschrieben haben, dass man immer wieder Ulysses als Referenzgröße heranzieht. Ich weiß nicht, ob das
hilfreich ist.
Ob das dem Werk wirklich hilft. Also ich würde eher an Virginia Woolf denken, ja, mit ihrem 24-Stunden-Roman. Der hat auch...
Ben Lerners hätten auch, aber
ja,
egal.
Ja, in McMoon, Saturday.
Also finden wir es gut oder nicht?
Ja, ja, natürlich. Aber ich möchte es jetzt nicht unbedingt nochmal lesen, sagen wir es mal so.
Aber ja, ich... Auf ein Votum. Um Gefühle wie Ausgrenzung, Scham, Hohn der anderen, auch andere problematische Gefühle, vor allem welche, die mit Sexualität verbunden sein können, geht es in dem Buch, das Sandra Kegel Ihnen jetzt empfiehlt.
Der französische Sommer 1958 verläuft ohne meteorologische Besonderheiten. De Gaulle kehrt zurück, der Front und die Fünfte Republik werden eingeführt, Dalida singt Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour und tausende Franzosen werden nach Algerien in den Unabhängigkeitskrieg geschickt. Das Mädchen Annie, Tochter aus bescheidenen Verhältnissen, deren Eltern einen Krämerladen in der Provinz führen, kämpft in diesem Sommer unterdessen ihren ganz eigenen Unabhängigkeitskrieg. Mit Erinnerung eines Mädchens setzt Annie Ernaux ihre literarischen Tiefenbohrungen in die Geschichte fort. Das Bemerkenswerte an diesem Band ist, dass die Autorin hier keine individuelle Geschichte erzählen will, sondern vielmehr das Porträt einer ganzen Nation zeichnet. Annie Ernaux, Erinnerung eines Mädchens, unbedingt empfehlenswert.
Unser nächster Autor, also ein Mann diesmal, ist weltbekannt, wurde 1884 in München geboren und starb 1958 in Los Angeles. Leon Feuchtwanger, eine, wenn nicht die einflussreichste Persönlichkeit des Literaturbetriebs der Weimarer Republik und einer der wenigen Exilautoren, der tatsächlich auch in den Vereinigten Staaten großen Erfolg hatte. Jetzt geht es aber um keinen seiner Romane, sondern um die im Aufbau Verlag erschienenen Tagebücher. Frau Finken, Tagebücher, die nicht zur Veröffentlichung bestimmt waren. 1931 hat er sogar mal die Frage, ob er Tagebücher überhaupt schreibe, verneint. Jetzt liegen sie also auf dem Tisch hier, jeden zumindest ein Teil dieser Tagebücher. Ist das gut so?
Ich finde, das sind keine Tagebücher, sondern das ist eine Buchhaltung über ein Leben, die sehr nüchtern ist. Ich bin für Diskretion. Ich finde das nicht gut. Ich finde nicht, dass man das hätte dem... vergessen entreißen sollen.
Dann sehen wir uns mal Ausschnitt aus den Tagebüchern und einen Einblick in die Zeit, in der sie spielen, an.
Den Silvesterabend auf dem Maskenball der Philharmonie verbracht, dann mit einem Dirndlein gegangen, das ich von früher her kannte, gleichwohl durch sinnliche Erregung im Schlaf gestört.
Feuchtwangers erste Tagebuchnotiz stammt vom 1. Januar 1906. Fortan wird er sein intensives Liebesleben regelmäßig dokumentieren.
Abends lang vorbereitete größere Gesellschaft bei uns in der Galeriestraße, mich gut amüsiert. Mit einem Fräulein Martha Löffler, einer nicht eben gescheiten, aber recht temperamentvollen jungen Jüdin. Sie hernach ins Café geschleppt und schließlich tüchtig abgeküsst.
Das Fräulein Martha wird er später ehelichen und sie während der ganzen Ehe bei jeder Gelegenheit betrügen.
Martha beklagt sich, dass ich sie so wenig vögele. Abends mit Eva gevögelt, dann mit Martha gevögelt.
Süchtig ist er als junger Mann auch nach dem Spiel.
Wieder gespielt und verloren, unerträglich. Wenn mich auch meine chronische finanzielle Misere einigermaßen entschuldigt, so habe ich mir doch das Wort gegeben, nicht mehr zu hasardieren. Ebenso werde ich das ewige Onanieren aufgeben und mehr arbeiten.
Neben all diesen Ausschweifungen arbeitet er wie besessen, schreibt, vernetzt sich mit anderen Autoren, zunächst ohne großen Erfolg.
Jud Süß, bis spät in die Nacht zu Ende diktiert.
Mit der englischsprachigen Ausgabe des Jud Süß Romans wird Feuchtwanger über Nacht zum internationalen Bestsellerautor werden.
Der Vertreter eines New Yorker Lecture-Büros bei mir. Mit ihm ziemlich einig geworden über Vortragsreise nach Amerika.
Ende Dezember 1932, Feuchtwanger reist nach Amerika.
Abends lange Autofahrt nach Pasadena zu Einstein. Ganz nett. Einstein redet ziemlich wenig und selbstgefällig. Er ist furchtbar saturiert.
Während Feuchtwangers USA-Aufenthalt verschärft sich in der Heimat die Verfolgung der Juden.
Eilbrief. Mein Haus sei von SA-Truppen besetzt, das Auto und die Schreibmaschine beschlagnahmt, die Akten und Manuskripte herausgerissen und fortgeschleppt. Ich nehme es sehr ruhig auf, auch Martha.
Die Feuchtwangers kehren nicht nach Deutschland zurück. Sie gehen ins französische Exil nach Sanary-sur-Mer.
Deutsches Volk, hilf dir selbst! Jeder soll helfen!
Hitler-Rede gehört. Schade um die Zeit.
Als es auch in Frankreich nicht mehr sicher ist, warten Feuchtwangers zu lange mit dem Antrag für ein US-Visum. Er wird inhaftiert.
Man wartet endlos, wird dann transportiert. Schauerlich. Einlieferung ins Lager. Schrecklich. Militärischer Drill. Grauenvoll staubig und schmutzig.
1940 gelingt den Feuchtwangers die Emigration in die USA. Die Villa Aurora in Los Angeles wird ihre neue Heimat. Sie kommen nie wieder nach Deutschland zurück.
Der Film hat ja ein paar sehr typische Passagen gezeigt. Also mir ging es beim Lesen so, dass ich sehr oft gedacht habe, das hätte ich jetzt gerne mal ausgeführt. Also er schreibt dann so lapidar zum Beispiel Tolstois getroffen, mit Tolstoi und seiner Frau gegessen, Punkt. Ja, wäre mal interessant zu erfahren, worüber haben die geredet, wie war's?
Aber das ist eben, deswegen habe ich gesagt, das ist eben kein Tagebuch. Und ich meine, man hätte das aus Diskretion nicht unbedingt veröffentlichen sollen, weil das nämlich tatsächlich keine, das ein Tagebuch ist ja sowas, wo du über deine inneren, also wo du, wie du dein Leben lebst, intim beschreibst. Aber das ist das ja gar nicht. Das sind Zahlen, wie oft gevögelt, wie viel Geld ausgegeben, wie viel Geld verdient, welche Verträge sinnvoll abgeschlossen, welche beschissenen Politiker, ja, und so. Und das ist ja eine ganz, lapidar ist das richtige Wort, glaube ich, wobei das ja auch gar nicht ausformuliert ist. Das ist wirklich eine Buchhaltung. Und da kommen vielleicht zwei Sachen bei raus, vielleicht, nämlich erstmal ist die Zeit unglaublich promisk. Ich glaube, das kommt für uns sehr deutlich. Diese unglaubliche Promiskuität dieser Zeit. Jetzt kann man sagen, es war vielleicht eine sexuelle Zwangsneurose, was dann vielleicht später auch eine spielerische Zwangsneurose war. Aber davon abgesehen war die Zeit auf jeden Fall extrem promisk. Und das finde ich ganz interessant, das so zu sehen. Auf der anderen Seite, weil es eben so lapidar ist, glaube ich, ist man auch abgestoßen, ja, weil der Mensch, den wir da sehen, das ist eigentlich kein sehr sympathischer Mensch, finde ich. Ja, das ist kein Mensch, dem wir gerne begegnen möchten. Und ich denke nicht, dass man solche Sachen, das war ja auch nie zur Veröffentlichung gedacht und ich finde, man hätte das
respektieren.
Das liegt natürlich an der Bewertung, dieser Eindruck, den Sie da beschreiben, dass man dass deren Feuchtwanger alles, ob das die Frauen sind, die Kollegen, die er trifft, Familienmitglieder, einer Bewertung unterzieht. Und zwar so lapidar, gut, mittelschlecht, interessant, ganz uninteressant. Nett. Meistens negativ. Aber das finde ich gar nicht so problematisch. Das Schwierige ist ja, wir haben es ja mit einem Leben, mit einer Schriftstellerexistenz, die konfrontiert ist mit den Totalitarismen des 20. Jahrhunderts, aus jüdischer Familie in München, der Flucht, Vertreibung, all das erlebt hat, nur mit Glück.
Der in Moskau war, bei Stalin. Stalin hat ein Vorwort
genau.
für ihn geschrieben.
Und ganz viel lässt sich über das Werk und über die Figur auch Feuchtwangers ableiten. Also jemand, der Erfolg geschrieben hat, also der in den 30er Jahren schon erkannt hat, was das NS-Regime, das Aufziehen des NS-Regimes, dann gleichzeitig aber 37 nach Moskau gefahren ist und Stalin applaudiert hat und den bei Schauprozessen anwesend war und das ja auch verteidigt hat bis zum Ende seines Lebens. Aber das alles findet in diesen protokollartigen Notizen findet nicht statt. Und deswegen ist die Frage, was ist der Erkenntniswert?
Genau.
Es gab so ein paar Kleinigkeiten, die mich geärgert haben, dass sagst, es einfach editorisch nicht ganz gestimmt hat. Da steht dann in den oft sehr interessanten Einleitungen zu den jeweiligen Jahren. Einstein ist Erlebnis, 1909 trifft er Martha, seine spätere Frau. Findet aber erst im Januar 1910 statt. Oder dass er selber gesagt hat, er hat nie Tagebuch geschrieben. Das kommt gleich zweimal vor in dem sehr schönen Vorwort von Klaus Modig. Aber dann nochmal in der Einleitung. Also da hätte, auf so Sachen hätte man achten müssen, finde ich.
Wobei man schon auf so Fragen gestoßen wird, was ist ein Tagebuch? Tagebuch ist ja eigentlich ein Nachtbuch, also in dem Moment, wo das Licht gedimmt wird und man nochmal den Tag Revue passieren lässt.
Muss nicht sein, kann man kann auch tagsüber Tagebuch
auf jeden
fahren.
Fall, aber kann man, also ne, man braucht eine ruhige Minute, in der man diesen, ja, in der man so eine Reflexion vonstatten gehen lässt. Das ist da bestimmt nicht passiert. Also es ist auch nicht wie Susan Sonntag, die sagt, wenn ich Tagebuch schreibe, dann will ich meinem Denken auf die Spur kommen. Das wollte er sicherlich nicht. Er wollte Buch halten, er wollte etwas anderes. Ich glaube aber, was er wollte und was auch diese Buchhaltung macht, ist, von drei Dingen zu erzählen. Eine Vergewisserung, ich war, ich bin und eine Hoffnung, dass ich sein werde. Also das macht ja ein Tagebuch. Es hält etwas fest. Ob das jetzt für andere zu einem Buch wird, also ich glaube, das hier wird zum literarischen Vergnügen mit viel gutem Willen. Nur und also eine Narration eigentlich nur, wenn man wirklich vielleicht Feuchtwanger schon als Literaten kennt und dann das nochmal als Zusatz nimmt.
Also wenn man mir das Buch gegeben hätte, ich hätte nicht gewusst, um wen es sich handelt. Ich hätte also keinen Schlüssel gehabt, irgendwie drauf zu kommen, wer das ist. Ich hätte, also mein Urteil wäre gewesen, ich glaube nicht, dass es ein großer Schriftsteller ist. Ich weiß überhaupt nicht, ob der wirklich schreiben kann. Also nach dem, was ich da gelesen habe, ist mir das völlig unklar, wie der überhaupt diese Romane geschrieben hat, die er hat schreiben können. Weil das ist so ein Sprung zwischen denen.
Ja, aber vielleicht wäre es interessanter gewesen. Ich meine, das ist ja ein verrücktes Buch. Das ist ja nicht, sind ja nicht die Tagebücher von Feuchtwanger, sondern das sind 50%. Ja. Da ist viel verschollen, da ist viel gekürzt.
Die ganzen
was ich eigentlich auch schade finde, weil solche Redundanzen, die gehören ja im Grunde mit dazu. Also, da sind ja in.
Aber da sind doch genug Redundanzen drin. Wenn man alle Sätze rausstreicht, ich habe gut geschlafen, ich habe schlecht geschlafen, ich habe überhaupt nicht geschlafen. Schlecht. Wenn man die alle rausschreit, hat man ein Drittel des Buches
gut gelaufen.
Das Wort gehurt kommt, glaube ich, 750 Mal vor.
Das und hier sind es dann 100 Mal.
Einen literarischen Genuss des Ganzen, sondern eher für so eine.
Hatten Sie einen literarischen Genuss?
Ach, ich bin Voyeuristin genug, dass ich das gerne lese und mir anschaue. Ja, doch, klar. Ich mochte auch das Vorwort. Ich meine, der Verlag, der Aufbauverlag, ich finde es übrigens eine editorische Großleistung, dass alles aus so einer seltsamen Gabelsberger Kurzschrift.
Ja, das ist völlig klar.
Wahnsinn. Aber der Verlag, der weiß natürlich ganz genau, dass allein mit diesen Notaten kein Buch ist, sondern man hat Klaus Modig gebeten, dort ein Vorwort zu schreiben, was auch wirklich sehr interessant ist und gut ist. Und wenn man da so ein bisschen Futter
gut,
für das
da
Ganze.
Folgen aber dann noch aber 500
da kann,
Seiten.
Ja, und da kann ich nur sagen, um Leon Feuchtwanger zu verstehen, muss man den Roman von oder die Novelle von Klaus Modig lesen, Sunset. Ja, da glaube ich, hat man mehr davon
als
von diesen Tagebuch-Notaten. Ja. Und das ist auch für die Forschung, ist das völlig klar, dass es das geben muss. Und auch, dass das sozusagen aus dieser Kurzschrift übersetzt wurde. Es war aber der Forschung auch immer zugänglich. Und die Biografien, die es über ihn gibt und über seine Frau, fußen auch auf diesen Protokoll.
Na, für die Forschung ist es ja problematisch, weil es ja im Grunde nicht, also man kann es nicht benutzen als Wissenschaftler.
Frau Fink. Also wie gesagt, die nackte Wahrheit ist nicht so mein, das ist nicht so meine Sache. Ich finde, die Forschung braucht das
nicht. Kommen wir zur nackten Wahrheit der Abstimmung. Wie, lesen, nicht lesen, empfehlenswert?
Nein. Auf gar keinen
Fall. Ich würde auch sagen,
mit so einer leichten voyeuristischen Ader kann man da schon mal reinschauen und ein bisschen lachen. Also ich, gut, mach das.
Gibt bestimmt Menschen, die das gerne beherzigen und dann auch mit Freude lesen werden. Auf den zeitlichen Sprung unserer ersten beiden Romane zurück in die Jahre 1910 bis 1940 folgt nun ein noch größerer Sprung, ungefähr 4000 Jahre zurück. Hier ist mein Buchtipp. Es gibt mindestens drei Gründe, Ihnen dieses gut geschriebene Buch ans Herz zu legen. Der erste, es erzählt gleich zu Anfang eine spannende Geschichte. Den Krimi der Entdeckung und Sicherstellung der Himmelsscheibe von Nebra, den Harald Meller, einer der Autoren, Archäologe und Direktor des Museums für Vorgeschichte in Halle, selbst authentisch miterlebt hat. Der zweite Grund, dieses gut geschriebene Buch zeigt wirklich auf jeder Seite, wie spannend Wissenschaft ist. Und die Erforschung der Himmelsscheibe von Nebra hat ja zu einer Reihe von neuen Erkenntnissen geführt. Unter anderem tief hineingeführt in die Erforschung des ersten Königreichs in Europa überhaupt vor 4000 Jahren. Ein Vorzeigeprojekt. Und das ist der dritte Grund. Das spannende Buch, das tief hineinführt in die Ursprungsgeschichte Europas, eröffnet zugleich neue Horizonte für die gegenwärtige politische Diskussion. Erkenntnisreich, sehr lesenswert, übrigens auch für Jugendliche. Wir nähern uns wieder der Gegenwart mit einem Zwischenstopp so um 1900. In ihrem Buchtipp widmet sich Barbara Finken, einem deutschen Schriftsteller und Dramatiker des Impressionismus, der 1918 gestorben ist.
Eduard von Keyserling entführt uns mit seinen Landpartien auf die Güter des östlichen Europas in einen blühenden, impressionistisch wild ausgemalten Sommer. Es ist ein Leben von Contessin und Gräfin, das bald zu Ende gehen wird. Warum das Buch jetzt gerade wieder lesen? Weil dort das Auftauchen von Topoi, Stereotypen und Klischees, wie sie beginnen, heute wieder unseren öffentlichen Diskurs zu bestimmen, analysiert wird. Die hysterische Frau, die vor dem Einbruch der Liebe zusammenfällt, der wollüstige Pole, katholisch natürlich, und der gewinnbetrachtende Jude. Ein Buch, das man jetzt vielleicht wieder lesen sollte.
Über den neuen Roman einer Pulitzer-Preisträgerin, Elizabeth Stroud, haben wir schon geredet. Jetzt das neue Buch eines Pulitzer-Preisträgers. Jeffrey Eugenides erhielt diesen Preis 2003 für seinen Roman Middlesex, weltweiter Bestseller. Sein neuestes Buch heißt Das große Experiment, ist bei Rowohlt erschienen und beinhaltet 10 Erzählungen. 3 davon gab es schon mal auf Deutsch. Das ist das erste Mal, dass in Amerika mit diesem Buch überhaupt Erzählungen von ihm erschienen sind. Frau Kegel, die BBC hat 2015 Middlesex zu einem der wichtigsten Romane des letzten Jahrhunderts des 21. Jahrhunderts gewählt. Mit Recht, macht ihn das, ist er tatsächlich so bedeutend? Was macht ihn so bedeutend?
Ja, also Jeffrey Eugenides ist wirklich einer der ganz großen amerikanischen Erzähler, der angetreten ist, eben Ende der 90er Jahre die Vatergeneration abzulösen. Also Philip Roth, Updike auf der einen Seite und Pynchon auf der anderen Seite. Was seine Literatur auszeichnet, ist er, also sozusagen, er hat ein ganz großes Formbewusstsein, er hat das ganze postmoderne Erzählen drauf, er will aber darüber hinaus, es ist ein avancierter Realismus, den er schreibt, und er ist ein langsamer Schreiber. Es gibt tatsächlich in über 20 Jahren nicht viele Werke, aber die sind herausragend. Also The Suicide Sisters, sein Debüt in Detroit angesiedelt, die monströse Geschichte von 5 Schwestern, die Selbstmord begehen. Alle 5, genau, ganz konzentriert auf einen Raum, ein Jahr, eine Zeit. Und dann Jahre später Middlesex, ein Opus, das 50 Jahre, 2 Kontinente, die Geschichte der griechischen Einwanderer in den Blick nimmt, die Autoindustrie, hat also ganz viel von dem vorweggenommen, worüber wir heute noch diskutieren. Er ist ja selber so ein griechischer Einwanderer. Und natürlich das große Thema von Middlesex, wandelnde Identitäten. Im Zentrum ist ein Hermaphrodit, also ein Mädchen, Kelly, die im Alter von 14 Jahren feststellt, sie ist ein Mann und eine Geschlechtsumwandlung erlebt. Und das wirklich ganz, ganz große Literatur, würde ich sagen.
Dann schauen wir uns mal eine Geschichte von den 10 aus Das große Experiment an.
Es ist lange her, dass Kathy ihre Freundin Della besucht hat. Schon über 30 Jahre kennen sie sich, leben aber mittlerweile weit voneinander entfernt. Della ist seit kurzem in einer Seniorenresidenz wegen
dieser Sache, die man kriegt, wenn man alt ist.
Kathys Geschenk? Ein Buch, das sie schon oft miteinander gelesen haben.
Nur ist es diesmal doch etwas mehr, eine Art Medizin.
2 alte Frauen. 2 Inuit-Frauen werden wegen ihres Alters und ihrer ständigen Klagen vom Stamm zurückgelassen und kämpfen ums Überleben.
Das ist ihre Geschichte. Kathys und Dallas.
Es wundert Kathy nicht, dass Della den Fachausdruck verdrängt hat. Demenz ist wahrlich kein schönes Wort. Es hört sich brutal an, invasiv, als wäre da ein Dämon, der das Gehirn Stück für Stück auslöffelt. Und genau das passiert ja auch.
Doch Della soll nicht aufgeben. Am nächsten Tag werden sie Bilderrahmen kaufen, um das triste Apartment zu verschönern.
Wenn wir ein Eichhörnchen sehen, können wir es vielleicht mit unserem Beil töten, wie damals, als wir jung waren. Das wurde ihr Motto. Wenn eine von ihnen bedrückt war oder ein Problem hatte, dann rief die andere an und sagte, Zeit fürs Kriegsbeil. Und gemeint war, mach was, lass den Kopf nicht hängen.
Wie die Inuit-Frauen. Obwohl sie alt sind und nicht mehr gebraucht werden, geben sie nicht auf, sondern behaupten sich gemeinsam und überleben. Della muss über Nacht im Krankenhaus bleiben. Es ist nicht ihr erster Sturz. Die Söhne möchten das Problem schnell und endgültig lösen. Ein Pflegeheim. Sie erinnern Kathy an ihre eigenen Söhne. Alle vier sind weit weggezogen.
Sie hat ihr Leben damit zugebracht, für Menschen da zu sein, die sich aus dem Staub machen. Sie hat eine Entscheidung getroffen. In ihrem Inneren flackert es. Das Gefühl ist so neuartig, dass sie nicht weiß, wie sie es bezeichnen soll. Sie sagt nur,
Zeit fürs Kriegsbeil.
Ja, der Film fängt, finde ich, ganz gut die Atmosphäre dieser einen Geschichte, das ist ja nur eine Geschichte von vielen, auf. Mir ging es so, es würde mich interessieren, wie es Ihnen dabei ging, dass ich so eine Geschichte gelesen habe und das Gefühl hatte, ich habe eigentlich einen Roman gelesen gerade. Also es ist nicht die typische Kurzgeschichte, die eine Kurzgeschichte ist, also die typische Story, sondern es ist weit, weit mehr. Man hat das Gefühl, irgendwie viel mehr mitzukriegen, ne? Das weitet sich, also man kriegt so ein ganzes Panorama mit, mehr als in einer klassischen Short Story.
Man kann die auch nicht schnell hintereinander weglesen. Mhm. Das funktioniert einfach nicht. Man muss Atem holen, man muss erstmal sacken lassen. Also ich muss gestehen, als ich gehört habe, oh, wir besprechen Eugenides in der Sendung, habe ich gedacht, großartig, gibt's einen neuen Roman. Also mir war gar nicht aufgefallen, dass es Erzählungen sind. Ich war erst ein bisschen enttäuscht, weil die Romane sich tatsächlich, es hat ja auch was mit Körperlichkeit zu tun, diese dicken Romane sich wirklich irgendwie eingeschrieben haben bei mir. Die Lektüre, die hat was mit mir gemacht immer. Und ich dachte dann, ach ja Gott, Erzählungen, mal schauen. Aber es hat funktioniert. Es hat, also nicht bei allen so funktioniert, dass es ein Roman werden könnte oder so eine romanhafte, so einen Sog entwickelt hat und auch so einen Nachhall entwickelt hat. Aber bei vielen Geschichten hat genau das eingesetzt, was auch bei seinen Romanen passiert ist. Also dass die einfach da waren, dass die plötzlich Teil meiner Biografie waren, gewissermaßen.
Ist ja eine lange Geschichte dazwischen. Ich glaube, die erste ist 1977 erschienen, wenn ich es richtig im Kopf habe, und die letzte vor 2 Jahren.
Ja, langsamer Schreiber, ne? Er hat einfach gesammelt, gewissermaßen.
Ja, und das Interessante ist, dass daher dieser Eindruck, man kann die nicht so hintereinander weglesen, die Geschichten, weil die wirklich tatsächlich für sich stehen. Also anders als bei Elizabeth Strout, wo die Erzählungen ineinander gewebt sind, haben wir es hier tatsächlich mit einzelnen Solitären zu tun. Und da muss man sich auch erstmal erholen. Ja, man muss erstmal wieder sozusagen frei sein, um sich auf den nächsten Text einzulassen. Interessant finde ich aber trotzdem, dass sich Motive erkennen lassen über diesen langen Zeitraum von fast 30 Jahren.
Also ja, altern.
Ganz häufig würde ich sagen, eigentlich der verunsicherte Mann. Ja, der Mann steht im Zentrum, der nicht mehr weiß, wo ist eigentlich seine Rolle. Der die Angriffe, die aus den unterschiedlichsten Ecken kommen. Ja, also von der eigenen Ehefrau, aber auch von beruflichen Erfolgen, Misserfolgen. Und er kommt damit ganz schlecht zurecht. Also eine meiner Lieblingsgeschichten handelt von einem Mann, der einen Klavichord gekauft hat und sich hoch verschuldet hat und tagsüber also einem Brotjob nachgeht. Aber auch seine Frau möchte sich selbst verwirklichen und macht so komische Stofftierchen, die man in der Mikrowelle warm machen kann und die dann Düfte verströmt. Und
tolles Geschäftsmodell, ahnt man.
Genau. Aber er hält so sehr daran fest. Ja? Er glaubt so sehr an dieses Klavichord und sagt, als seine Frau ihm anbietet, komm, ich suche mir einen Job, dann kommen wir besser über die Runden. Und er sagt dann, nein, das hat schon alles seine Richtigkeit. Also diese leise Tragik, die da dahinter steckt. Also wirklich beeindruckend. Als sein Verleger, das fand ich irgendwie sehr, sehr aufschlussreich, ich sagte, ihm kommt diese Erzählsammlung vor wie ein Tagebuch.
Ja, wie eine Biografie über das Älterwerden, sagt er.
Genau, und zwar über das Älterwerden dieses Autos, weil die Orte, an denen Eugene dies gelebt hat, an denen er Dinge erlebt hat und so, die sind hier alle eingeschrieben.
Aber vor allen Dingen, finde ich, sind das alles so wie Vignetten, so unglaublich genaue Gesellschaftsporträts, also so unglaublich genaue Momente, in denen Gesellschaften sich praktisch offenbaren. Ja? Und die sind aber so erzählt, dass sie nicht, das sind ja völlig bizarre Geschichten zum Teil. Die lustigste ist ja mit dem, wo die Hyäne den Löwen, der eine Samenspender, den Samen auskippt und sich an dessen Stelle setzt und Nachwuchs zeugt. Das ist ja eine brüllenkomische Geschichte. Und ich finde überhaupt, die Geschichten haben, diese erste Geschichte nicht, die hat nicht so was brüllenkomisches, obwohl die auch was Komisches hat. Weil diese, also weil die Leute, die das Land genommen haben, die Indianer nachmachen und wobei bei beiden geht es eigentlich um Generationenkrieg. Ja? Also dass die Alten...
Das war die Geschichte, die wir gesehen haben.
Ja. Also insofern finde ich, sind das auch zum Teil bösartige, sarkastische, unheimlich genau gezeichnete Momente einer Gesellschaft, die aber in der Tat total verschieden sind. Also die wirklich.
Können Sie sagen, wie er das macht? Weil bei Kennedy zum Beispiel haben wir ja wirklich diese beschreibenden Passagen, die analytisch sind und die Passagen, die mehr innerer Monolog und so weiter sind. Bei ihm kann man das ja nicht auseinanderdröseln eigentlich. Wie schafft er das trotzdem, dass man so viel über die ganze Zeit, Umwelt...
Das ist so wie ein Diskurs, ein Direct Libre, ja, weil es gibt keine Differenz oder keine markierte Differenz zwischen Erzählerstimme und der Figur. Das heißt, das wie in dem inneren mit Diskurs ein Direct verschmilzt das sozusagen. Das heißt, du wirst jedes Mal diese Figur, du siehst jedes Mal aus dieser Figur heraus. Die Figur wird nicht erklärt, aber genau. du liest die Figur und die ist in sich so absolut genau getroffen, finde ich. Also so wie so ein absolutes Gehör, das jemand hat, wenn er Figuren zeichnet.
Ja, die Geschichte, die in Indien spielt zum Beispiel, en passant lernt man, wie das mit dem Verheiraten in Indien ist und wie die Kommunikation da ist. Ich meine, das lernt man in kleinen Sätzen irgendwie so zwischendurch und hat das Gefühl, hinterher man hat eine ethnologische Abhandlung nebenbei auch noch gelesen.
Oder so Anfangssätze. Also meine Lieblingsgeschichte ist diese hier, Launenhafte Gärten. Der fängt an mit, in Irland im Sommer gehen 4 Leute in einen Garten auf der Suche nach etwas Essbarem. Da kann alles passieren. Ja. Nach diesem Satz kann alles passieren.
Klingt
und es passiert auch alles. Ja. Es passiert Essen, es passiert Liebe, es passiert Tod. Nicht wirklich, aber es ist tatsächlich, es ist alles drin und es wird auch alles eingelöst.
Könnte auch ein Witz anfangen gewesen sein. wie finden wir dieses Buch?
Wunderschön zum Lesen. Absolut, einfach schön, ja.
Großartiges
unbedingt.
Buch, oder?
Ja. Unbedingt also, empfehlenswert.
Großartig. Das muss unbedingt gelesen werden. Nur mal so, nebenbei, falls Sie nicht wissen, was Sie lesen sollten. Ganz herzlichen Dank an das wie immer wunderbare Trio. Dank auch Ihnen, meine Damen und Herren, hier im Osten, zu Hause oder später dann irgendwann in der Mediathek fürs Zusehen und Hören. Sie finden Sendung, Filme und Bücher wie immer unter dreiseit.de/Buchzeit. Haben Sie viel Spaß mit den Büchern? Sie wissen ja, Bücher lesen ist wie Serie schauen, nur weiter in. Man wird auch weniger dick und in keinem Fall dumm. Und tschüss.